Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine wurden massiv fortgesetzt, obwohl es ja eigentlich eine Feuerpause geben sollte. Professor Neitzel, wird dieser Krieg jetzt nicht mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern gegen die Zivilbevölkerung?
Also dieser Krieg hat sich ja von Anfang an auch gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Also zumindest nach den ersten 3 Tagen, nachdem Russland es ja nicht gelungen ist, einen, sage ich mal, in Anführungsstrichen Enthauptungsschlag zu richten. Seitdem führt Russland einen Abnutzungskrieg, der sich eben von Anfang an, denken wir an Mariupol, eben auch gegen die Zivilbevölkerung richtet.
Wie ordnen Sie das denn zum Beispiel ein, wenn es um das Thema Kriegsverbrechen geht?
Das ist für mich eindeutig. Also wir haben seit 1977, seit den Ergänzungen der Genfer Konvention, ist es klar untersagt, zivile Infrastruktur anzugreifen. Das war etwa im Zweiten Weltkrieg noch eher eine Grauzone. Seit 1977 ist es das nicht mehr. Und der Angriff auf Gaskraftwerke, Heizkraftwerke ist ganz klar ein Kriegsverbrechen.
Präsident Zelensky sagt, dass diese Angriffe jetzt auch Auswirkungen haben werden auf die Friedensgespräche in Abu Dhabi. Wo sehen Sie da die Konsequenzen jetzt für diese Gespräche?
Also wir werden nur Waffenstillstand haben, wenn Putin, wenn Russland der Meinung ist, mit militärischen Mitteln kommen sie nicht mehr weiter. Und dann ist es natürlich auch eine Stimmungssache, eine Sache von Vertrauen, um dann jetzt Arrangements zu finden. Wenn man verhandelt über Waffenstillstandslinien, Bedingungen und gleichzeitig man versucht, auf massivste Weise die Zivilbevölkerung zu treffen, schafft das natürlich kein Vertrauen, sondern wird das eher bei der Ukraine die Haltung verstärken, Russland ist ein Verbrecherstaat, Russland will uns vernichten und Russland führt nur Scheinverhandlungen. Also das macht natürlich die Verhandlungen schwerer und die Ukraine wird noch mehr denn je versuchen, auf westliche Garantien zu pochen, um diesen russischen Angriffen in Zukunft nicht mehr ausgesetzt zu sein.
Aber diese westlichen Garantien, das ist ja eigentlich das, was Putin ja auch um jeden Preis eigentlich auch verhindern will. Sehen Sie denn da ein Vorankommen in diesen Friedensgesprächen? Es sieht eher so aus, als wären, ja, würde jede Seite auf ihren Positionen beharren, verständlicherweise ja teilweise.
Als Historiker erinnert mich das immer sehr an die Friedensgespräche während des Ersten Weltkrieges, die ja auch schon 1915 losgingen. Dann gab es, auch der Papst war involviert und es gab Friedensinitiativen, aber das Töten an der Front ging weiter, weil jeder immer glaubte, naja, noch ein bisschen und die Situation ist noch ein bisschen günstiger und eigentlich können wir mit Waffengewalt unsere Ziele erreichen. Und das erinnert mich als Historiker sehr daran. Also ich kann nicht erkennen, dass es irgendeinen Friedenswille gibt in Russland, der ja irgendwie ein Kompromiss sein müsste, dass Russland von seinen Maximalzielen runtergeht. Und alles, was wir hören, Rückzug, vollständiger Rückzug aus den Oblasten und so, ist ja letztlich eine Kapitulation der Ukraine.
Wie würden Sie denn diese Friedensgespräche dann bewerten? Ist das sowas wie ein Ablenkungsmanöver?
Aus Putins Sicht würde ich das meinen. Man muss immer vorsichtig sein. In 30 Jahren sind wir natürlich schlauer. Aber jetzt in der Situation würde ich meinen, dass er verhandelt, um Trump bei der Stange zu halten. Für ihn wäre es natürlich verheerend, wenn Trump wieder voll auf die Seite der Ukraine wechseln würde, vielleicht auch aus Frustration über die Russen. Also von daher ist es unbedingt notwendig für Putin, weiter zu verhandeln, weiter zu reden, zu versuchen, den Ukrainern den schwarzen Peter zuzuschieben, auf die europäische Uneinigkeit zu setzen und gleichzeitig den Druck auf die Ukraine zu erhöhen.
Professor Neitzel, Trump sagte jetzt gerade, ich will, dass er den Krieg beendet. Und das ist ein wörtliches Zitat. Sehen Sie denn da eine Möglichkeit?
Durch Trump ist Bewegung in die Verhandlung gekommen. Das Ergebnis ist so ziemlich null. Und jetzt ist die große Frage, durch was soll jetzt im kommenden Jahr zum Beispiel das Ergebnis nicht so ziemlich null sein? Ich glaube, dass da viel auch von China abhängt. Es ist eine gute Nachricht, dass Indien jetzt offenbar nicht mehr so viel Öl oder gar kein Öl aus Russland abnehmen will. Das sind sicherlich die Hebel, die Trump hat. Aber irgendein Geistesblitz bei Putin zu erkennen, fällt mir schwer. Also die Konstellation ist so, es wird geredet, es wird verhandelt, aber es passiert eigentlich nichts. Im Gegenteil, die Angriffe auf die Zivilisten, auf die zivile Infrastruktur hat sich ja nur erhöht. Und die Ukraine erlebt den schlimmsten Kriegswinter seit Beginn der Vollinvasion.
Wo sehen Sie denn so generell die Rolle der USA in diesem Krieg? Also meinen Sie, dass Trump die NATO vielleicht doch noch irgendwie zerlegen wird? Oder ist er noch ein verlässlicher Bündnispartner für Europa überhaupt?
Also ich glaube, wir müssen endlich begreifen, dass die alte Zeit der transatlantischen Partnerschaften vorbei ist, wie wir sie seit 70 Jahren kennen. Und das war ja immer die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn noch keine amerikanischen Truppen abgezogen wurden, auch wenn die amerikanischen Nuklearwaffen nach wie vor in Europa sind. Ich glaube, dass Trump die EU verachtet, die Allianzen verachtet. Ich glaube nicht, dass er die NATO formell auflösen wird. Das kann er gar nicht alleine. Dafür braucht er den Kongress. Und ich glaube, Europa muss endlich begreifen, die Sicherheit ohne die USA oder mit viel weniger USA zu denken. Und wir reden darüber seit 10 Jahren und es wird geredet und geredet und geredet. Und vielleicht schafft es ja mal die Politik, irgendwas zu machen. Das wäre wirklich ein Schritt nach vorne.
Die alten Zeiten haben sich geändert. Professor Neitzel, wie müsste Europa sich denn jetzt aufstellen? Also Sie sagten jetzt gerade, es wird geredet und geredet und geredet. Was müsste denn passieren?
Ja, das liegt ja eigentlich auf dem Tisch. Europa kann sicherlich jetzt nicht über Nacht völlig unabhängig von den USA werden, aber es kann unabhängiger werden. Da muss man nur auf die Zahlen schauen. Wir sind nahezu 500 Millionen Einwohner, wenn wir an das Bruttoinlandsprodukt schauen. Also Europa ist stark, Europa ist kräftig. Europa hat alle Zutaten, sage ich mal, die es braucht, um ein militärisch, strategisch unabhängiger Kontinent zu sein. So. Das Problem ist natürlich die Nationalismen und die Eigenheiten unserer Geschichte, unserer Identitäten. Das muss man sich nur in der deutsch-französischen Rüstungskooperation ansehen, die ein Drama ist, ein totales Desaster, weil eben die Nationalismen und die Egoismen so groß sind. Das hat wiederum historische Gründe. Also wir müssten den nächsten Schritt der europäischen Integration gehen. Unsere Vorväter haben ja den Euro hinbekommen, die haben den Schengen-Raum hinbekommen, sie haben den europäischen Markt hinbekommen. Und die jetzige Generation sollte sich mal tief in die Augen sehen und zumindest mal eine europäische Rüstungskooperation hinbekommen. Und die Fragen, die wir unserem Kabinett zu stellen haben, ist: Was ist euer Plan? Wie wollt ihr es machen? Nicht quatscht nicht rum, wie wollt ihr es machen? Und da bin ich skeptisch, ob es wirklich in der Bundesregierung wirklich einen Plan gibt oder ob es nicht wieder das alte Fahren nach sich gibt. Und ein Helmut Kohl hätte einen Plan gehabt, ein Helmut Schmidt auch. Also wir müssen wieder in diese europäischen Visionen reinkommen, um dann zu versuchen, was möglich ist. Das wäre der nächste Schritt, europäische Integration. Das ist das Zeichen der Zeit, das ist nicht einfach. Aber wir müssen erkennen, dass wir ohne das an Bedeutung in der Welt massiv verlieren werden.
Also die USA kann man zu einem gewissen Teil oder muss man zu einem gewissen Teil abschreiben?
Ja, also wir müssen einfach erkennen, was die Zeichen der Zeit sind. Und dieses ewige Verlassen auf die USA, das haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht, sehr erfolgreich gemacht, eine Arbeitsteilung, das war auch im Interesse der USA. Das ist in dieser Form vorbei, meines Erachtens. Das heißt nicht, dass man nicht mit der USA kooperieren sollte. Natürlich muss man die USA nach wie vor ein Faktor, besonders im Nuklearbereich. Aber man muss einfach mal zu Potte kommen. Und wir haben bisher 10 Jahre im Wesentlichen geredet. Und wir haben das Problem beschrieben. Und wir als Bürgerinnen und Bürger müssen die Politik ganz hart konfrontieren. Wie wollt ihr es machen?
Wie wichtig wäre denn so eine europäische Allianz? Also wie groß ist denn die Bedrohung durch Russland für Europa?
Also wir können alle nicht in die Glaskugel schauen, wir Historiker sowieso nicht, sondern wir können aber nur auf Potenziale schauen und wir müssen vorbereitet sein. Wir können uns nicht auf jeden Fall vorbereiten, aber es wäre natürlich fatal, die Möglichkeit auszuschließen, dass es einen Krieg der NATO mit Russland gibt. Diese Gefahr wird real gesehen, sie wird von der NATO gesehen, sie wird von der Bundeswehr gesehen, sie wird von den Nachrichtendiensten gesehen und wir sollten seit dem 24. Februar 2022, sollte eine Lektion uns lehren, dass wir nicht mehr überrascht sind und wir müssten vorbereitet sein. So, das hat die Regierung ja auch erkannt. Es gibt erhebliche Investments. Es geht ja auch nach vorne. Das muss man ja auch sagen. Es geht halt nicht schnell genug. Und wir müssen uns vorbereiten für einen Fall, dass wir in eine militärische Konfrontation rutschen, die hoffentlich nie kommt. Und durch gute Vorbereitungen, durch klare Reformen schrecken wir hoffentlich ab und wird es nie zu einem solchen Krieg kommen. Aber wir können das nicht ausschließen.
Viele Experten sagen ja, Putin wird die NATO oder das Baltikum erst in ein paar Jahren angreifen. Was sagen Sie denn zu solchen Rechnungen? Kann man sich denn darauf verlassen?
Also die Zahl 2029, die immer wieder genannt wird, ist natürlich eine politische Zahl. Also jeder in den Nachrichtendiensten würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, jetzt eine solche Zahl zu nennen. Das ist eine Zahl, mit der man in der Politik operiert, um zu sagen, naja, also wir müssen uns schon vorbereiten, aber keiner weiß natürlich, ob 2029 oder früher oder später. Das kann kein Mensch sagen. Das hängt auch, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass Putin irgendeinen Plan hat, an diesem Tag greife ich die NATO an, sondern er ist ein Mensch, der Gelegenheiten nutzt. Also stellen Sie sich eine Situation vor, diese Regierung März scheitert. Wir haben Regierungsprobleme in Frankreich, in anderen Ländern. Es gibt Streitereien, Deutschland, Polen. Eine solche Situation kann Putin schon jetzt ausnutzen. Also braucht vielleicht 100.000 Mann, um das Baltikum anzugreifen. Die hat er jetzt auch schon. Also dieses irgendwann in der Zukunft passiert was, ist auch so ein bisschen ein Pfeifen im Walde. Es ist eigentlich nicht so dringend. Nicht? Und das sehen wir in der Wehrdienstdebatte. Naja, irgendwie verschieben wir das alles ein bisschen in die Zukunft. Das kann ganz bitter enden.
Sehen Sie denn die Gefahr eines Zwei-Fronten-Krieges? Also vielleicht jetzt auch mal, wenn man in die Geschichte schaut. Also ist sowas Ihrer Meinung nach realistisch? Droht diese Gefahr?
Also es ist ganz interessant, wenn man mit militärischen Analysten spricht, dann sagen ja alle, solange Russland in der Ukraine engagiert ist, sind wir sicher. Das ist sicherlich ein rationales Urteil, dem stimme ich zu. Aber mit dieser Logik hätte ja Hitler nie die Sowjetunion angreifen dürfen, weil er auch in einen Zwei-Fronten-Krieg ging. Und Diktatoren handeln eben nicht immer nach einer westlichen Logik. Also ich würde sehr stark argumentieren, Putin geht es nicht um den ganz großen Krieg mit der NATO. Es geht ihm nicht um den Angriff mit 3 Panzerarmeen auf Warschau oder auf Berlin. Es geht sozusagen eher darum, die Unfähigkeit des westlichen Bündnisses zu demonstrieren. Von daher würde ich solche Sachen, Putin wird das auf keinen Fall tun. Eine solche Aussage ist meines Erachtens sehr dumm, weil wir das einfach nicht voraussehen können und wir müssen uns auf alle Szenarien bestmöglich vorbereiten. Ich glaube, jetzt wir müssen auch sagen, irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Ich will jetzt nicht, dass wir jetzt hier Panzersperren in Berlin oder so aufbauen. Das wäre wirklich völlig übertrieben. Sondern wir müssen das Notwendige tun. Sicherlich unsere Resilienz stärken, unsere kritische Infrastruktur besser schützen und so weiter. Aber es ist vor allen Dingen eine Sache der Regierung, dass sie die Streitkräfte in die Lage versetzt, die Nachrichtendienste in die Lage versetzt. Wir diskutieren jetzt auch gerade wieder ein neues Gesetz, neue Gesetze zur Nachrichtendienste, dass sie diese Dinge tut, um die staatlichen Institutionen resilienter zu machen. Genug Geld haben wir, aber wir müssen eben auch sagen, die Strukturen verändern. Und damit tut sich die Regierung außerordentlich schwer.
Sehen Sie denn auch eine potenzielle Gefahr für Deutschland, jetzt nicht nur für Europa, sondern auch eines Angriffes Russlands auf Deutschland?
Also wenn man mal so ein Szenario durchspielt, die Russen greifen irgendwie einen Teil des Baltikums an oder Litauen oder so und es gibt dort einen Krieg, einen begrenzten Krieg, aber es gibt einen Krieg, dann ist es sehr wohl vorstellbar, dass russische Drohnenschwärme, russische Mittelstreckenraketen auch in Deutschland einschlagen, in der kritischen Infrastruktur. Wenn wir uns die Reichweiten ansehen, dann ist das alles möglich. Dann liegt Westeuropa absolut in der Reichweite von Basen in Weißrussland. Also das kann durchaus sein. Aber es ist eben nicht das Szenario des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg hat man gedacht, dass also Zehntausende Spitznazkräfte irgendwie die Rheinbrücken zerstören und dergleichen und irgendwelche Agenten das Land unsicher machen. Also davon würde ich nicht ausgehen. Und wir werden uns sicherlich nicht an den Seeloer Höhen verteidigen müssen. Also, und das ist nochmal das Wichtige, dass Sie das ansprechen. Wenn wir Deutschen über Krieg reden, dann reden wir in der Öffentlichkeit natürlich über das, was wir als Krieg kennen. Wir reden über den Zweiten Weltkrieg und wir reden über die Erfahrung des potenziellen Dritten Weltkrieges während des Kalten Krieges in West und Ost. Aber das sind nicht die Szenarien, von denen wir jetzt reden. Also wir reden nicht über den Total War, den Nuclear Global War oder darum, dass alle Städte zerstört werden. Diese Fähigkeit hat Russland nicht. Was nicht heißt, dass wir nicht beeinträchtigt sind. Also wenn zwei russische Machtflugkörper im Rechenzentrum der Sparkasse einschlagen und wir alle unsere Sparkassenkonten verlieren, dann gibt es natürlich Unrest und man kann die kritische Infrastruktur noch viel erheblicher stören, als es der Fall ist. Aber es sind nicht Szenarien des Zweiten Weltkriegs oder des Kalten Krieges. Und damit sind wir ganz anders bedroht als zum Beispiel Litauen. Ich meine, die litauische Hauptstadt Vilnius liegt 30 Kilometer von Weißrussland entfernt. Diese Staaten müssen wirklich mit Besetzung rechnen, müssen mit Terror rechnen, müssen mit Deportationen rechnen und all dem. Alles das, was sie schon mal erlebt haben, 1940 folgende. Also damit müssen wir nicht rechnen, Gott sei Dank. Und deswegen müssen wir auch andere Vorkehrungen treffen als etwa das Baltikum.
Ganz konkret gesprochen, also was bräuchte unsere Bundeswehr, um eben diese Resilienz zum Beispiel gegen Russland zu haben?
Meines Erachtens ist das Grundproblem der Bundeswehr die völlige Überbürokratisierung, die verhindert, dass man schnell ist, dass man innovativ ist, dass man Ideen auch schnell umsetzen kann. Obwohl alle, es gibt kluge Leute in der Bundeswehr, kluge Offiziere, die Ideen sind alle da, die Fähigkeiten sind da, die Industrie ist da. Aber es ist dann diese völlig verbürokratisierte Kultur. Und die können Sie nur ändern, wenn Sie das Overhead reduzieren. Wir haben über 50% der Soldatinnen und Soldaten arbeiten nicht im Kernauftrag. Und jede Institution auch ihr Sender wäre handlungsunfähig bei einer solchen Personalstruktur. Und die muss man verändern. Also ganz konkret müsste man 20.000 bis 30.000Offiziere, Oberstleutnante, Feldwebel, die es gerade frühpensionieren, um massiv die Verwaltung zu reduzieren, gleichzeitig die Berichtspflichten, die Normenlasten reduzieren. Und dann hätten sie wieder einen arbeitsfähigen Muskel. Dann würden sie auch im Drohnenbereich und so viel innovativer, viel schneller werden im Rüstungsbereich. Wenn sie das nicht haben, werden sie immer mit angezogener Handbremse fahren.
Um es einmal zusammenzufassen, also wir sehen diesen Krieg, der jetzt fast 4 Jahre geht. Wir haben Friedensgespräche, bei denen sich jetzt momentan nicht so wahnsinnig viel bewegt. Und die Ukraine und Russland stecken in einem militärischen Abnutzungskrieg. Wie bewerten Sie das denn historisch?
Naja, die Lage war schon mal besser für uns Europäer und wir stehen wahrscheinlich wirklich an einer Zeitenwende, weil besonders durch die Rolle, dass Russland bereit ist, Krieg zu führen und dass gleichzeitig die USA die transatlantische Partnerschaft massiv schwächen. Mit einem neuen potenziellen Hegemon China am Horizont, da schüttelt sich einiges neu und die große Frage ist eben, wie Europa sich positionieren will. Da gibt es ja auch schon viele Äußerungen dazu. Welche Rolle wollen wir als Europa eigentlich spielen? Und sind wir schnell genug, um unsere Lehren zu ziehen? Ob wir wirklich an einem solchen Wendepunkt stehen, wissen wir noch nicht. Das ist aus der Zeit heraus sehr schwer zu beurteilen. Aber wir sollten unsere Hausaufgaben machen. Denn es geht, glaube ich, um nicht weniger als unsere Zukunft im 21. Jahrhundert.
Also Einigkeit in Deutschland, Einigkeit in Europa, sagt Professor Neitzel. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.